Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Wegelheide. Auch in diesen Zeiten sterben Menschen, anders als sonst, aber finden Trauerfeiern und Beerdigungen nur im allerkleinsten Kreise statt. Neue Formen, Mitgefühl auszudrücken, die müssen gefunden werden. Und auch die Trauer selbst kann sich in ungewohnten Zeiten ungewohnt anfühlen. Auch der Verlust des Lebens, wie wir es vorher kannten, löst bei vielen Menschen ein Gefühl von Traurigkeit aus. Angehörige können nicht mehr besucht werden. Da ist die Sorge um die eigene Gesundheit, die Gesundheit von Menschen, die einem nahestehen. Und da sind die Bilder vom Leid auch aus anderen Ländern, die schwer zu ertragen sind, aus Spanien, aus Italien, den USA. Wie umgehen mit der Traurigkeit? Was können wir selbst tun, auch um das Gefühl zu haben, der Situation nicht komplett ausgeliefert zu sein, sondern das Leben weiter zu gestalten? Traurigkeit und Trauer in Zeiten von Corona, darüber sprechen wir heute gerne mit Ihnen. Wenn Sie über eigene Erfahrungen berichten mögen oder Fragen haben, dann können Sie anrufen. 00 800 44 64 44 64 ist die Nummer unseres Hörertelefons. Ich werde die Telefonnummer im Laufe der Sendung noch ein paar Mal nennen. 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Gleich stelle ich Ihnen unsere Expertin vor, die Ihre Fragen und zum Umgang mit der Trauer in Zeiten von Corona beantworten werden. Vorher noch ein Überblick über die weiteren Themen dieser Stunde. Um 10.35 Uhr, da haben wir noch zwei aktuelle Corona-Themen für Sie vorbereitet. Deutschland nimmt an der Solidarity-Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO teil. In der Studie werden 4 vielversprechende Wirkstoffe getestet. Und Patientenströme lenken, eine Datenbank hilft, freie Plätze auf Intensivstationen zu finden. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unsere heutigen Studiogäste vorstellen. Frau Professor Christine Graf vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sie ist hier im Studio. Schönen guten Tag, Frau Professor Graf.
Guten Morgen.
Und Frau Professor Rita Rosner. Sie ist Leiterin der klinischen und biologischen Psychologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und sie ist uns telefonisch zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau Professor Rosner.
Guten Morgen.
Wenn es um Trauer geht, vieles von dem, wie es früher war, ist in Zeiten von Corona anders. Was sind Ihrer Ansicht nach die einschneidendsten Dinge, die anders sind?
Also sicher am einschneidendsten ist, dass man möglicherweise seine Angehörigen nicht besuchen kann am Ende des Lebens und die Einschränkungen bei den Trauerfeiern, bei den Beerdigungen. Da ändern sich die Regeln ständig, aber im Moment ist es so, dass maximal 10, 15 Leute teilnehmen können. Und es ist für so eine Familie natürlich auch nicht einfach, dann zu sagen, wer darf jetzt dahin, wer nicht. Diejenigen, die die Trauerfeier veranstalten, haben eine große Verantwortung. Also sie bekommen oft gesagt, sie müssen gucken, dass da niemand mit Fieber kommt. Und es ändert sich sozusagen alles im Drumherum. Das insgesamte Abschiednehmen fällt dadurch anders aus und schwerer. Und es kann gut sein, dass zum Beispiel Personen, die eine sehr enge Beziehung haben, dann gar nicht zur Trauerfeier kommen können. Was für die natürlich sehr belastend sein kann. Andererseits gibt es natürlich auch kreative Wege, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt Personen oder Trauernde, die machen einfach 2 Trauerfeiern, 2 kleine. Oder es gibt die Möglichkeit, das Ganze ins Digitale zu verlagern, also eine virtuelle Trauerfeier zu machen. Und was natürlich in dieser Zeit immer gut ist, ist, sich untereinander zu verständigen, sich zu unterhalten, Erfahrungen und Gefühle auszutauschen. Und das kann man nun eigentlich ganz gut machen im digitalen Bereich.
Nun ist es ja so, dass gerade wenn es um Trauer geht, ja Rituale sehr stark helfen, durch die Trauerzeit hindurchzukommen. Und viele dieser Rituale sind jetzt eben nicht mehr möglich, weil sie eigentlich immer auf Nähe basieren, also eine Umarmung, ein Händedruck. Müssen da jetzt neue Formen gefunden werden?
Ja, die werden sich auch ganz schnell entwickeln in dieser Situation. Also die Rituale erleichtern einem das Umgehen mit der Größe des Verlustes. Viele Personen sind erstmal geschockt. geschockt oder wissen nicht, wie sie darauf reagieren soll, gerade wenn jemand plötzlich stirbt, und erleben das in so einem Art Zustand, wo sie sich so fühlen, als ob sie nicht wirklich da wären in der Situation. Das hat was Unwirkliches. Und da helfen halt die Trauerrituale, die sagen, jetzt macht man das, dann macht man das. Man verhält sich so und so, weil es einem Regeln gibt in einer Situation, die sehr, sehr schwer verständlich ist und verstehbar ist im Moment. Also damit meine ich nicht im Kopf verstehen, sondern auf der Gefühlsebene verstehen. Also im Kopf wissen alle Erwachsenen so ab 10 Jahre und Kinder so ab 10, was es bedeutet, wenn jemand verstorben ist. Aber das innere Gefühl dazu kommt ganz, ganz langsam und ist also meistens sehr hinterher. Und das führt dann dazu, dass das Ganze auch, dass man sich so fühlt, dass man nicht weiß, was man tun soll und wie gehe ich damit um und was ist jetzt das Beste. Die Rituale erleichtern, aber man kann sozusagen auch neue Dinge finden, wie man damit umgehen kann. Und wenn man im Netz schaut, gibt es da ja auch schon viele Vorschläge, was man machen kann.
Hm. Nun gibt es ja auch viele Einrichtungen und Gruppen, die normalerweise, sag ich mal, bei der Trauer helfen, zum Beispiel Trauergruppen. Die finden ja im Moment gar nicht statt, oder?
Auch unterschiedlich. Also sicher in der Präsenz finden sie sicher im Moment nicht statt. Also das wäre jetzt auch nicht hilfreich. Aber die Angebote werden sicher auch ins Virtuelle verlagert. Und man kann dann dort über seinen Verlust und seine Reaktionen auf den Verlust sprechen. Und in gewisser Weise ist es so, dass man in der ersten Zeit sowieso ganz am besten mit Betroffenen spricht, also Familienmitgliedern, Freunden, also alle die, die auch den Verstorbenen gekannt haben oder die einem selber schon mal geholfen haben, also wo man weiß, dass das mich stützt, wenn ich mit dieser Person spreche, dann ist es hilfreich für mich, das auch in dieser Situation zu machen. Und es ist auch okay zu sagen, wenn zum Beispiel der Gesprächspartner gar nicht davon betroffen ist, ihm die Situation zu erklären, dass eine Bezugsperson verstorben ist und dass man darüber reden möchte und halt auch zu sagen, was man sich wünschen würde in der Situation. Ich rufe an, weil ich möchte es gerne jemand erzählen, du musst gar nicht so viel sagen, vielleicht, um dem anderen auch ein bisschen den Druck zu nehmen, dass der jetzt auf einmal helfen soll in einer Situation, wo man sich nicht so leicht mit tut. Denn man kann ja den Verstorbenen nicht wieder lebendig machen, sondern nur sein Mitgefühl zeigen. Und da ist man dann auch sehr unterschiedlich betroffen. Manche Personen brauchen viel drüber reden, manche brauchen ein bisschen Abstand. Und man sollte also den Trauernden unterstützen in der Art, wie es dem am besten gut tut. Und das kann derjenige auch äußern für den Moment.
Hm. Nun ist es eine besondere Situation, wenn man einen Menschen verliert, der nahe steht, gestanden hat. Ich will das Thema trotzdem ein bisschen weiten auch noch. Ich meine, viele werden jetzt auch mit sehr schockierenden, oder wir werden ja alle mit schockierenden Bildern auch konfrontiert aus anderen Ländern, aus Italien, aus Spanien, aus den USA. Und da stellt sich ja schnell auch so ein Gefühl ein, irgendwie nichts ist mehr so richtig, wie es vorher war. Ist das auch ein Aspekt von Trauer?
Eigentlich eher nicht, sondern es ist eher eine Anpassung an die neue Umgebung und wie ich damit umgehe. Aber es kann sein, dass die Bilder von den Verlusten und von Krankheit Erinnerungen an Ereignisse in meinem eigenen Leben nach oben bringen, also weil sie so ähnlich sind wie diese Intensivstationsbilder zum Beispiel oder andere Situationen, die da so bildlich auf uns jetzt einstürzen, und zwar in großer Menge. Und die bringen Erinnerungen nach oben und dann möglicherweise auch die Gefühle von damals. Und so kann es also auch einen Weg dazu geben, dass man auf einmal wieder eine Traurigkeit spürt oder sich eine Traurigkeit oder eine Trauer, die nie weg war, sich auch wieder intensiviert.
Wie geht man damit um?
Zum ersten Mal sich das in dieser besonderen Situation, in der wir jetzt alle sind, sich das zugestehen und zu sagen, ich bin traurig um die vielen Menschen, die derzeit sterben, aber für mich hat es eine Verbindung vielleicht zu dem Tod von einer Person, der ich nahe stand, die vielleicht vor 10 Jahren schon verstorben ist. Und jetzt kommen diese Gefühle wieder hoch. Also das Erste ist erstmal, sich das zu erlauben und anzuerkennen und ein bisschen in sich hineinzuhorchen, was die Verbindung hier ist. Und das ist meistens irgendeine Ähnlichkeit. Dann in diesem Fall kann man sich auch nochmal überlegen, was hat mir damals geholfen. Ich kann das aber auch würdigen, was damals passiert ist und was ich immer noch spüre. Und im Endeffekt hat es ja auch sehr viel, wenn ich an Verstorbene denke, mit der Liebe und Zuneigung zu tun, die ich gegenüber dieser Person gespürt habe. Und auch das ist eine schöne Sache, das, sich daran zu erinnern, wie nah und warm das vielleicht war. Man kann natürlich auch den anderen Teil sehen. Bei einem Verlust geht es immer auch um Sehnsucht nach diesen Personen und nach den Verstorbenen. Und Sehnsucht ist ja so ein bittersüßes Gefühl. Also das hat sowas Schmerzendes auf der einen Seite, aber auch so was Süßes, was einen so ein bisschen erinnert an die Person und an die Beziehung. Und da sollte man sich vielleicht dann eher auf die liebevolle Seite konzentrieren. Und ansonsten natürlich dann auch alle anderen Regeln, die man so befolgt, wenn wir jetzt alle zu Hause sitzen, also sich eine Tagesstruktur geben, sich beim Grübeln einzuschränken, also wenn man sich fragt, warum ist der gestorben, warum musste ich gerade das erleben, sich eine gewisse Zeit zu geben, darüber nachzudenken und zu grübeln, aber eben zu verhindern, dass man es den ganzen Tag macht und vor allem, dass man es in der Nacht macht, weil dann werden die Gedanken noch grauer.
Sie meinen, dass man Grübelzeiten tatsächlich festlegen kann?
Ja, also das bewährt sich auch bei vielen Patienten. Man überlegt sich, also das eine ist, dass man sich den Grübelinhalt natürlich anschaut. Das sind häufig Warum-Fragen. Warum-Fragen lassen sich oft nicht so gut klären, sondern besser klären lässt, wie kam das, also wie ist das alles entstanden nacheinander. Und wenn ich mir dann überlege, was ich mein Grübelinhalt ist und ich merke, dass das mich das den ganzen Tag beschäftigt, dann könnte ich sagen, ja, also ich suche mir eine Zeit, da erlaube ich mir das Grübeln und dann den Rest des Tages versuche ich zu sagen, ja, alles gut, ich grüble aber erst jetzt nachmittags um 4. Oder wenn ich mich auf diesen Stuhl setze oder wenn es gerade Gedanken sind um Verlust und Trauer, vielleicht zünde ich eine Kerze an und erlaube mir dann also grübelnd an die Person zu denken. Nur um das ein bisschen einzuschränken, grübeln ist immer so ein häufig nicht von guten Gefühlen begleitet. Also die einstützen und die das sollte man deswegen ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Und es geht für viele Personen, aber es ist nicht einfach, denn wenn man das Grübeln mal den ganzen Tag gemacht hat oder über weite Teile des Tages, dann hört es nicht von selber auf und sagt, so, jetzt mache ich das, sondern das ist tatsächlich Arbeit und man muss sich ja das richtig vornehmen, vielleicht sogar nochmal aufschreiben und zu sagen, okay, ich werde dann immer am Nachmittag um 4 mich in den Stuhl setzen und dann werde ich mir also eine halbe Stunde grübeln erlauben. Und genau.
Aber nicht nachts, vor allen Dingen.
Ja, nachts, da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen. Wir haben ja nun alle eine ganze Reihe von Hormonen im Körper, die zu unterschiedlichen Tageszeiten ihre Aktivitäten entfalten. Und tatsächlich sind die Hormonschwankungen, die wir in der Nacht erleben, die führen dazu, die haben natürlich ihren Sinn, ihren biologischen Sinn, aber sie haben eine Begleiterscheinung, nämlich dass man nachts ängstlicher ist und ein bisschen anfälliger für blaue Gedanken. Also man kriegt so den Blues leichter in der Nacht und deswegen ist Grübeln in der Nacht eine ganz ungünstige Sache, weil das kriegt irgendwie so einen traurigen und negativen Ton. Am besten ist man akzeptierst es, sagst, okay, in der Nacht, die Nacht ist da jetzt kein guter Ratgeber, ich schaue mal, was morgens um 10 passiert, ob ich es dann immer noch als so bedrohlich und bedrückend erlebe. Und meistens ist es dann tatsächlich anders.
Rita Rosner von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Frau Rosner, ich würde Sie sehr gerne mit Frau Professor Graf auch ins Gespräch bringen, denn wir hatten auch ein bisschen überlegt, wie kann man wenn es um Traurigkeit und Trauer geht, auch so ein bisschen ein Antidot, ein Gegengift, auch vielleicht auch zur Vorbeugung, dass man nicht in diese Schleifen hineinkommt, machen. Und ein Moment ist ja, ja, wie bleibt man aktiv? Also wie kriegt man dieses Gefühl hin, dass man das Leben auch noch ein Stück weit unter Kontrolle hat, Frau Graf? Welche Rolle spielt da zum Beispiel auch Bewegung?
Ja, wenn wir das Wort Bewegung jetzt hier in den Kontext setzen, müssen wir natürlich sehr viel weiter denken als Trauer. Und Frau Rosner, Sie hatten es ja schon angesprochen, es gibt auch keinerlei Studien, die jemals gesagt haben, dass Traurigkeit oder Trauer in diesem Todesfall tatsächlich auch durch Bewegung beeinflussbar ist. Aber was natürlich im Moment extrem deutlich wird, ist diese psychische Belastung, die Ängste, die ja viele haben. Also Sie haben vorhin die Bilder ja auch angesprochen von Italien. Und wenn man da diese, ich sag mal, LKWs mit Särgen sieht, das ist extrem schwer, sich vielleicht von verschiedenen Bildern und Fantasien freizumachen und sich nicht in diesen Strudel der Belastung reinbringen zu lassen. Und da ist Bewegung vielleicht auch nicht ein Allheilmittel, aber es ist eine schöne Pause, sage ich mal, wo man was für sich tut. Sie hatten die Tagesstruktur angesprochen. Man kommt raus, man sieht im Moment diesen wunderbaren Frühling, wo man das Gefühl hat, okay, kann man den eigentlich wirklich guten Gewissens genießen oder nicht? Mit den entsprechenden Abstandsregeln darf man das ja, aber das wäre so ein Gegenpunkt, sage ich mal, den man sich vornehmen kann, wo man vielleicht auch das Grübeln bewusst, sage ich mal, jetzt nochmal zur Seite bringen kann und sagen kann, jetzt tue ich was für mich, jetzt tue ich was für meine Gesundheit, vor allen Dingen eben auch für meine emotionale Gesundheit.
Bewegung, ich meine, in den letzten Jahren wird das ja Bewegung fast schon wie ein Medikament behandelt und das spielt ja tatsächlich auch eine große Rolle bei Menschen, die zum Beispiel einen hohen Blutdruck haben oder bei Menschen, die eine Zuckerkrankheit haben.
Genau, das weiß man ganz gut, dass also Bewegung additiv immer genauso gut wirkt wie ein Medikament sozusagen, gerade eben bei, was Sie angesprochen, bei Hochdruck, bei Diabetespatienten. Das ist fast von der Wirkung her vergleichbar, wie fast so wie Insulinspritzen tatsächlich sogar. Das heißt, wir tun hier sehr, sehr viel für die Gesundheit und der jetzt im Moment wird sehr viel deutlicher, was Bewegung eben noch alles psychisch macht. Ne? Dass es eben gerade für die mentale Gesundheit gut einsetzbar ist in der allgemeinen Bevölkerung, aber eben auch bei Depressionen als, ich will nicht sagen als Allheilmittel, das ist es nicht, aber additiv zu anderen Therapieformen wirkt es extrem gut, auch bei psychischen Belastungen.
Das heißt im Moment das Rezept vor allen Dingen auch rausgehen?
Ja.
Soweit
ja.
Es geht,
ja,
mit Abstand, auf Abstand.
In Zweiergruppen ganz, ganz wichtig ist wirklich das einzuhalten, was vorgegeben ist. Also das entlastet das Gesundheitssystem immens. Aber eben spazieren gehen, laufen gehen, Radfahren und solche Dinge, die sind ja möglich. Und wenn wir uns an die Regeln halten mit den 2 Meter Abstand, dann bleibt es hoffentlich auch bei einer Kontaktsperre und nicht bei einer Ausgangssperre, die das wiederum behindern würde. Dann gibt es auch Alternativen. Man kann auch Bewegung auf der Terrasse machen, auf dem Balkon oder auf der Matte vor Telegym, sage ich mal. Das konnte Jane Fonda vor Jahrzehnten schon. Aber das heißt, es gibt Alternativen, die man machen kann. Diese Zeit fordert von uns extrem hohes Anpassungsvermögen und eben auch in diesen Bereichen.
Wir haben eine Mail bekommen von Helga Kühnel, das würde ich ganz gerne auch weitergeben. Sie schreibt, die Pandemie ist schrecklich, ja, aber es gibt ja auch noch Positives. Und Frau Rosner, eine Frage ist ja, wie hält man es sozusagen auch mit der ja fast schon Medienhygiene, sage ich mal, wie viel lässt man an sich rankommen und wo sollte man selber sagen, so jetzt ist mal gut, also jetzt brauche ich nicht noch die 100. News.
Also die Medienhygiene, die ist, würde ich sagen, in der momentanen Situation auf der Ebene von Sport und Bewegung anzusiedeln. Also ich würde dem übrigens sehr, sehr zustimmen, dass Bewegung immer hilfreich ist in der Situation, auch weil es eben das Grübeln unterbrechen kann. Gerade wenn man zum Beispiel komplexere Bewegungsabläufe macht, da muss man sich konzentrieren, damit man nicht umfällt, wenn man auf einem Bein hopst oder sowas. Also jenseits vom Spazierengehen alleine.
Aber Spazierengehen ist eher kritisch, weil man läuft ja quasi von alleine, oder? Also, nee, also zumindest ist es keine Grübelbremse.
Ah, es hat was Meditatives.
Ja, genau. Also ich denke, da muss jeder, und das ist eigentlich die gleiche Antwort wie beim Medienkonsum. Also erstmal muss jeder gucken, was einem gut tut. Und natürlich, wenn ich untrainiert bin oder nur die Möglichkeit für Spazierengehen habe, dann ist das eine super Sache. Es hat diesen meditativen Aspekt. Aber ich kann mir sozusagen auch kompliziertere Sachen suchen, wenn ich zum Beispiel schon gut trainiert bin oder wenn ich mich nicht überfordere dabei und langsam anfange. Und das ist eigentlich das Gleiche wie beim Medienkonsum. Also man sollte beim Medienkonsum sehr stark darauf beobachten, was meine Gefühle währenddessen und danach sind. Und es reicht tatsächlich, eine Sache einmal zu sehen. Und man muss es sich nicht auf allen Sendern hin und her zappen und dann nochmal gucken und dann nochmal im Radio anhören und dann nochmal auf den Internetseiten rumsurfen, die ja doch im Wesentlichen die gleichen Informationen für einen Tag immer bringen. Das heißt, ich muss mich selber beschränken und muss schauen, wie es mir damit geht. Und das ist ein bisschen individuell. Da gibt es Leute, die möchten es gern mehr Informationen haben. Also die wollen das durchaus fünfmal gucken. Und dann gibt es Personen, die merken schon nach einmal, dass sie das sehr bedrückt. Und da sollte man also sehr, sehr auf den inneren Kompass achten und schauen, was tut mir gut. Man kann den Medienkonsum im Moment nicht komplett wegschieben, weil es für uns ja auch jetzt eine Informationsquelle ist, die notwendig ist. Und die Informationsquelle spielt auch eine ganz zentrale Rolle. Also man sollte sich auf bei seriösen Quellen informieren. Das kann eben Deutschlandfunk sein, können die öffentlich-rechtlichen Sender sein. Und man muss sehr, sehr aufpassen, dass man sich sozusagen nicht auf reißerischen Webseiten herumtreibt, die das Ganze nochmal anfeuern. Die haben einen großen Ziel dahinter. Je intensiver die Emotionen werden, desto weniger kann man weggucken und schaut genauer hin. Das ist in uns drin. Wir wollen ja uns vor Gefahren schützen. Und wenn es sozusagen hochgekocht wird, schauen wir genauer hin, bleiben dabei. Das ist genau das, was diese Medien dann versuchen. Aber es ist nicht gut und hilfreich für einen selber. Also seriöse Medien. Und dann gucken, wie viel tut mir gut. Und es kann auch gut sein, dass es das Beste ist, 10 Minuten am Tag meinetwegen in den Nachrichten zuzuhören und dann das nächste Mal wieder am nächsten Tag, wenn ich merke, dass mich das zu sehr runterzieht. Ganz wichtig.
Wir reden über Traurigkeit und Trauer in Zeiten von Corona. Zu Gast im Studio Frau Professor Christine Graf von der Deutschen Sporthochschule in Köln und zugeschaltet ist uns Frau Professor Rita Rosner von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Frau Rosner, wir haben einen Anruf bekommen aus Berlin. Eine Hörerin schrieb uns, bei Verlusten wäre ja die Kirche hilfreich, aber die Türen sind wegen Corona verschlossen. Man darf auf den Markt gehen, aber nicht in eine Kirche. Dabei sind Kirchen doch meistens leer und die fehlen in der Krisenzeit, sagt Frau Petzold.
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage natürlich. Ich denke, man geht davon nicht davon aus, dass die Kirche in dem Moment leer ist, wo man reingeht, sondern man geht, also diese Einschränkungen für die Kirchen sind sicher entstanden vor dem Hintergrund von Messen, wo viele Personen für längere Zeit relativ nah zusammensitzen. Aber die Kirche ist ja auch ein geistiges Gebäude und es gibt sicher Zugang zu Kollegen, die für die Kirche arbeiten, sei es über Trauergruppen, aber auch zu Priestern, Geistlichen im Allgemeinen, die sicher auch Gesprächsangebote mit anbieten. Es gibt ja auch Möglichkeiten, sich virtuell, also bei Messen, also entweder zuzuschauen und teilzunehmen. Also auch das ist möglich. Also es ist halt ein bisschen anders wie sonst. Man kann also nicht physisch rein, aber geistig ist da, sind da sicher keine Grenzen gesetzt.
Eine Hörerin hat uns gemeldet und sie schreibt, ich treffe meine Trauergruppe jetzt online. Das ersetzt nicht den realen Kontakt, aber es hilft mit dem persönlichen Thema in dieser herausfordernden Zeit, mit Menschen in ähnlicher Situation in Verbindung zu bleiben und sich auszutauschen. Und sie schreibt dann weiter, für mich ist Trauer nicht nur ausschließlich die emotionale Reaktion auf den Verlust von einem geliebten Menschen, auch wenn sich plötzlich vertraute Strukturen ändern, eine Partnerschaft ändert, ich meine Arbeit verliere, mein Lebenstraum platzt, erlebe ich diesen Verlust.
Ja, so ist es. Also da stimmt natürlich. Also Traurigkeit ist eins der großen Emotionen und die gehört zu unserem Leben in vielen Situationen dazu. Allerdings ist jetzt in der Corona-Krise schon auch dominant, dass Personen sterben, dass wir Familienmitglieder, Freunde verloren haben oder verlieren werden. Und das wird auch die Traurigkeit über andere Bereiche sicher intensivieren. Ich finde es gut, dass sich die Gruppe virtuell trifft. Das ist immer ein Ersatz. Also wir arbeiten ja jetzt alle mit Ersatzstrukturen. Wir sind es nicht so gewohnt, das ist das eine. Aber es hat natürlich auch keinen Sinn, sich immer zu überlegen, das andere wäre besser, das andere wäre besser, sondern zu sagen, ja, das ist jetzt für diesen Zeitpunkt die Möglichkeit, damit umzugehen. Vielleicht können wir da auch was mitnehmen. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass diese virtuellen Treffen für diejenigen, die zum Beispiel krank sind oder nicht mobil sind, weil sie zum Beispiel auf Kinder aufpassen müssen oder vielleicht eben auch gerade nicht sich auf die unterwegs sein können, weil sie vielleicht eine Erkrankung haben, dass das vielleicht als Angebot auch weiterhin erhalten bleibt, denn das, wir brauchen das auch.
Frau Professor Rosner, gegenüber sitzt mir Frau Professor Graf, die heftig genickt hat.
Ja, ich habe gedacht, auch wenn wir jetzt den Bogen wieder weitermachen, aber wir erleben die Welt einfach ein Stück weit anders. Und das, was Sie sagten, Frau Rosner, ist natürlich völlig richtig. Es ist nicht alles schlecht und es ist nicht alles schwarz-weiß, sondern Krisen haben ja auch immer Entwicklungen dabei, in jeder Form dahinter. Und das, was die Hörerin ansprach, dass die Strukturverlust und solche Dinge da auch reinkommen, Verlust um Arbeitsplatz. Es gibt einfach ganz andere Organisationsformen. Sie hatten vorhin die Medienhygiene angesprochen, Herr Winkelheide. Man kann sich natürlich auf der einen Seite Angebote im Internet für, ich mache es mal aus meiner Perspektive, Bewegung, Sportangebote suchen. Yoga ist da ganz im Moment ganz in, wird tatsächlich auch schon empfohlen im Zeitalter von Corona. Also gibt es amerikanische Empfehlungen, macht bitte auch Yoga. Aber da treffen sich zum Teil eben auch Fitnessgruppen virtuell. Das heißt also, man verliert den sozialen Kontakt nicht automatisch, sage ich mal, sondern die treffen sich dann, was weiß ich, morgens um 8, machen eine Viertelstunde Yoga, meditieren zusammen online. Und es ist vielleicht, vielleicht natürlich, oder sagen wir so, es ist einfach nicht das Gleiche, aber es ist nicht unbedingt schlechter, sondern es ist eben auch eine sehr kreative Lösung des Ganzen. Und wenn ich darf, würde ich noch einen Punkt hinterher schieben. Wir reden viel gerade über Betroffene, über uns als Personen, die im Zeitalter von Corona sich organisieren. Aber wir haben natürlich auch die, die für uns den Betrieb aufrechterhalten. Das, was vorhin zur Sprache kam, auch Ärzte, Pfleger, aber auch an Kassen sitzen. Und auch die müssen natürlich für ihre Gesundheit, für ihre psychische Gesundheit sorgen. Und auch hier natürlich jetzt meine Perspektive Bewegung. Das muss natürlich auch bedacht werden. Und da die sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, dass wir immer nur über die reden, die vielleicht zu Hause bleiben müssen, sondern die, die raus müssen, sollen bitte auch gesund bleiben.
Am Telefon Frau Brunkhorst.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, guten Morgen, bitte sehr.
Ja, verfolge sehr interessiert Ihre Sendung. Ich habe am 1. Dezember meinen Mann verloren, auch auf der Intensivstation. Und wenn ich jetzt also diese Bilder mir anschaue, mittlerweile lasse ich es in der Tagesschau oder in der Heute-Sendung, ich sehe jedes Mal meinen Mann dort liegen. Also das ist ganz, ganz, ganz fürchterlich, ja. Und damit muss man im Moment erstmal zurechtkommen. Also es ist nicht einfach.
Wie kommen Sie damit zurecht? Haben Sie ein Rezept gefunden schon, oder?
Naja, so ein bisschen. Also ich hatte mein Leben wieder so halbwegs strukturiert und mein Sohn wohnt zum Glück noch bei mir im Haus und ich habe einen großen Hund, der also sehr viel Bewegung möchte und fordert und auch gern spielfreudig ist. Und das bringt einen dann schon so ein bisschen auf andere Gedanken. Und wenn ich dann zum Beispiel nachts im Bett liege und wach werde, ich habe mir jetzt Handarbeit zugelegt, klingt so ein bisschen blöd, aber es ist sehr hilfreich, großflächige Kreuzstichmuster, und wenn ich dann nachts merke, du schläfst auch nicht gleich wieder ein, das ist nicht gut, dann nehme ich mir das einfach zur Hand und sticke erstmal ein Stündchen. Und dann, man kann so einerseits seine Gedanken schweifen lassen, aber andererseits ist man irgendwie beschäftigt, und das ist also sehr hilfreich, habe ich festgestellt. Und eigentlich lese ich sehr gerne, aber das geht im Moment überhaupt nicht. Also da komme ich nicht voran. Das bringt gar nichts.
Weil Sie sich nicht gut konzentrieren können?
Ich kann mich nicht konzentrieren. Die Gedanken schweifen einfach nur ab. Das ist ungünstig. Also sollte man dann auch lassen, wenn man es nicht mag halt. Nicht? Und was Sie noch zu den, ja gut, Talkshows, sage ich jetzt mal, angemerkt haben. Also ich gucke es mir nicht an. Es ist für mich nicht erträglich. Ne? Also ja, das ist eigentlich so das Grundlegende, was ich dazu zu sagen hätte.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Frau Rosner, mögen Sie?
Ja, ich finde das toll, was Sie beschrieben haben. Es ist genau das, was empfehlenswert ist, nämlich selber auszutesten, was tut mir gut und was geht nicht. Was aus der Vergangenheit hat mir geholfen und funktioniert jetzt nicht, zum Beispiel das Lesen. Das ist ganz normal, dass die Aufmerksamkeit sich verändert in den Trauerzeiten. Also tatsächlich diese Stille vor sich hinlesen, da braucht man eine größere innere Ruhe, als man hat, aber sie haben ja eine gute Lösung gefunden. Und was sie eben angesprochen hat, das ist die Ähnlichkeit der Bilder über die Intensivstationen. Und da ist die gute Sache, eine verbale Information reicht ja auch aus, dass viele Personen jetzt in Intensivstationen sind. Man muss nicht die Bilder anschauen und sich dann sozusagen das Ganze noch zu vertiefen, gefühlsmäßig. Also es ist besser, sozusagen sich zu schützen und zu sagen, okay, ich weiß, was ich für heute wissen muss, und dann war es das auch wieder. Also ich denke, das ist toll, wie Sie das machen.
Ich danke ganz herzlich Frau Brunkhorst für Ihren Anruf. Am Telefon Frau Minette aus Bad Krozingen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag. Jetzt ist das ein Wunder, dass ich mal ans Telefon gehen kann und Sie höre. Also, ich habe meinen Mann vor gut einem Jahr verloren. Das war sehr, sehr schlimm. Wenn man dann sich etwas gefangen hat, dann spielt eine ganz große Rolle bei dieser Trauer, dass man eine gute Familie hat, mit der man jederzeit sprechen kann. Die wohnen aber nicht hier in Krozingen, die wohnen in Dargold und in Landshut. Aber ich finde das gut, dass man nicht so nah zusammen wohnt. Und ein Spruch, den ich mir gemerkt habe, ist auch, hilf anderen und du hilfst dir selbst. Also ich bin jederzeit bereit, auch hier, ich wohne ja im betreuten Wohnen, habe aber eine selbstständige Wohnung, koche mich mit mir selbst und kaufe ein, natürlich im Moment nicht. Da gehe ich nicht in den Ort, da bleibe ich hier. Wir haben ja den schönen Kurpark. Aber ich habe auch gute Nachbarschaft, wo wir früher gewohnt haben. Da kriegte ich gerade einen Anruf, Frau Minnet, wir gehen einkaufen, was sollen wir Ihnen mitbringen? Das ist auch wichtig. Was mir hilft, ist eine Blumenpflege. Und was mir noch sehr gut hilft, eine gute Musik. Und jetzt muss ich Ihnen aber sagen, ich habe kein Fernsehen. Wir haben schon seit Jahrzehnten kein Fernsehen. Aber ich höre mir sehr gute Musik an. Und dann eine Hilfe. Ich habe eine Schallplatte zum Beispiel von der 9. von Beethoven. Dann hier mir an.
Wir sollten Frau Minette, wir sollten Frau Rosner noch die Gelegenheit geben, auf ihren Anruf einzugehen und auf ihre Bemerkungen einzugehen. Frau Minette hat ja ganz viele Stichworte gegeben. Kontakt mit den Kindern, zu den Nachbarn und Musik.
Alle Unterstützung in jeder Form ist hilfreich und es ist auch gut, sich die aktiv zu suchen. Also wenn das System schon da ist, ist es natürlich wunderbar. Aber wenn jemand zum Beispiel weniger gepflegt hat, weil er vielleicht viel gearbeitet hat oder sonst irgendwie verhindert wäre, dann ist es jetzt die Zeit, um auch diese Kontakte wieder aufzunehmen, zu gucken, wer tut mir gut.
Und die aufzubauen dann auch.
Ja, aufzubauen, zu pflegen. Genau.
Traurigkeit, Trauer in Zeiten von Corona, unser Thema heute. Und wir sprechen mit Frau Professor Rita Rosner von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und Frau Professor Christine Graf von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Wir wollen doch noch mal die Bewegung in den Vordergrund spielen in dieser Zeit. Viele Menschen organisieren sich übers Internet, aber es gibt ja auch viele, die gar keinen Internetzugang haben, aus welchen Gründen auch immer. Ja, was machen die?
Ja, für die gilt erstmal das Gleiche, weil das Internet ist ja auch, also das hat ja eine Renaissance, die das ist ein Riesenboom, diese Sportangebote, die jetzt per Internet gestreut werden. Das ist auch gut. Für mich persönlich wäre das auch nichts. Ich würde mich da auch nicht vor so einen kleinen Bildschirm setzen und herabschauenden Hund üben wollen. Aber es gibt tatsächlich auch zwei Veröffentlichungen im Bereich Bewegung und Corona-Zeiten, die dann eben auch sagen, werdet kreativ. Was weiß ich, für Kinder Bewegungsbaustellen im Wohnzimmer bauen oder für Ältere eben auch mal ganz banale Sachen machen, wie immer wieder vom Stuhl aufstehen und solche Alltagsaktivitäten. Dann hatte Frau Rosner vorher nochmal angesprochen, im Kontext Trauer vielleicht das etwas Komplexere auch mal üben. Also vielleicht auch so Tanzschritte machen zur Musik und solche Dinge. Also man kann da sehr, sehr kreativ werden. Und wenn es, ich sag mal, das Banale im Haus einfach Treppensteigen ist, das ist zum Teil eben auch wie Krafttraining. Und man braucht auch gar keine großen Geräte. Man kann alltagstaugliche kleine Flaschen nehmen, die wirken wie oder die funktionieren eben auch tatsächlich wie Hanteln. Also man darf da sehr, sehr kreativ sein.
Also wahlweise 0,5 Liter bis 1,5 Liter.
Ja, und dann nehmen Sie eventuell hier in Köln so ein Pittermännchen, dann haben Sie Krafttraining. Aber das ist natürlich eine andere Art jetzt. Aber theoretisch ist eigentlich alles möglich und so wird es eben auch empfohlen.
Mhm. Vielleicht sollte man auch einfach mal sagen, was passiert denn eigentlich, wenn man sozusagen alles schleifen lässt, gar keine Bewegung mehr hinkriegt, dann was leidet da eigentlich zuerst? Die Ausdauer, die Kraft, die Flexibilität oder alles gleichzeitig?
Kommt ein bisschen aufs Alter an. Also je älter Sie sind, umso mehr ist sowieso unsere Kraftfähigkeit, unsere Muskulatur beeinträchtigt, sage ich mal, auch der Kraftaufbau. Und gerade für Ältere ist es unendlich wichtig, ein gutes Muskelkorsett zu haben. Einmal wegen der koordinativen Abläufe. Dann ist Muskulatur aber tatsächlich auch gesund erhaltendes Gewebe. Es zieht am Knochen, es kommuniziert mit dem Gehirn, es kommuniziert mit dem Herz-Kreislauf-System, mit dem Fettgewebe. Also es ist eigentlich so ein Allrounder im Gesundsein. Also von daher sind so kleine kräftigende Übungen. Und wenn es mit dem Körpergewicht ist, eigentlich hervorragend.
Mit dem Körpergewicht heißt nicht unbedingt direkt Liegestützen, oder?
Nein, aber Sie können sich an die Wand lehnen mit den Händen und davon kurz abdrücken und solche Dinge. Und das ist auch Aufstehen vom Stuhl, ist Körpergewichtsbewegen. Also von daher braucht man eigentlich gar kein großartiges Fitnessstudio, die ja eben im Moment sowieso geschlossen sind.
Hm. Oder wenn Sie, also das kam hier auch als Frage, wie geht man eigentlich mit Fitnessstudios um, wenn der eine oder andere hat, glaube ich, noch auf, aber dann machen sich viele dann eben Sorgen von wegen, dass sie sich anstecken könnten.
Also wenn die Abstandsregel eingehalten wird, grundsätzlich würde ich im Moment eben alles so verlagern, dass man so wenig soziale Kontakte wie möglich hat. Ja, einfach aus Sicherheitsgründen. Hm. Und wenn es nicht sein muss, weil wirklich tatsächlich gar keine Alternative da ist. Aber es ist auch Fitnessstudios sind heutzutage nicht alternativlos.
Und vieles kann man dann auch zu Hause machen, ohne großen Aufwand,
genau,
ohne Geräte.
Genau, also sie werden eh viel nach Hause verlagern und man entdeckt das heimische Fitnessstudio sozusagen im Wohnzimmer.
Hm. Ich meine, ein wichtiger Punkt ist ja, viele leben sozusagen jetzt auch lange Zeit in der Familie zusammen, auf engem Raum. Nicht jeder hat ein Haus, wo sich jeder in sein eigenes Zimmer zurückziehen kann oder einen Garten, wo man dann auch so ungestört mal rausgehen kann oder einen Balkon. Da kommt es ja schon darauf an, dass da nicht die, sag ich mal, Konflikte hochkochen. Inwieweit können da auch Bewegungsprogramme helfen?
Ja, also wir arbeiten viel mit Familien, die wir betreuen über ein Jahr beim Thema Gewicht und machen da extra Familien-Challenges, dass man eben zusammen sich bewegt in genau diesen Zeiten im Moment. Und bei kleineren Kindern kann das eine Kissenschlacht sein. Das kann aber auch mal so was Altes sein, wie zusammen Gummitwist machen und solche Dinge oder Hüpfekästchen im Wohnzimmer oder einfach Fliesen legen. Also man kann da sehr kreativ sein. Oder bei älteren Kindern wird das mit dem Hüpfekästchen, Gummitwist nicht ziehen. Aber zusammen tatsächlich Krafttraining mit eben kleinen Flaschen ist ja gut möglich. Und das tut dem, in Schulen ist das untersucht worden, im Klassenklima gut und dementsprechend auch den Familienklimen.
Hm. Ich meine, solange man nicht in Quarantäne ist, darf man ja auch rausgehen. Und solange man Abstand hält, geht es ja auch. Ich habe da viele kreative Lösungen im Park gesehen von Eltern, auch mit kleinen Kindern, die dann, was weiß ich, eine Schaukel sich also über den Baum gehängt haben, damit Schaukeln auch mal möglich ist oder die kleinen Parcours aufgebaut haben zum Titschen von Bällen oder zum Fußballtraining. Das heißt, die Kinder müssen sich ja irgendwann einmal am Tag mal auspowern.
Ja, die Kinder haben einfach von sich aus einen natürlichen Bewegungsdrang. Kinder lernen ja auch über Bewegung. Und von daher ist das natürlich unendlich wichtig. Und das ist, wir haben das mal zusammengestellt auf Seiten der Sportmedizin, dass es einfach Bewegungsübungen gibt für Kinder, für Familien, aber auch fürs Homeoffice. Was kann man da machen?
Das heißt, das sind Übungen, die gut funktionieren?
Ich habe sie nicht alle selber ausprobiert. Ich hoffe, sie machen Spaß, aber das ist eben auch immer individuell, wie entspricht das den Neigungen und was kann man dann auch schaffen. Aber es sind viele Ideen.
Hm. Am Telefon Christian Heinemann aus Oldenburg. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitteschön.
Ja, ich bin Trauerredner und ich habe jetzt weniger Beerdigungen erlebt in den letzten 2 Wochen als sonst. Aber diese wenigen empfand ich als sehr intensiv und die Möglichkeiten in Oldenburg sind halt so, dass man nicht mehr seit dem 16. März in Hallen rein darf, in geschlossene Gebäude. Aber halt draußen auf dem Friedhof oder im Friedwald sind halt bis zu 10 Personen Beerdigung möglich. Und gerade gestern hatte ich eine Trauerfeier, wo man dann halt auch ein Lied, was der Verstorbene sehr gern mochte, abgespielt hat und so ganz intensive Momente da waren, als wir dieses Lied What a Wonderful World von Louis Armstrong gehört haben.
Sie meinen, dass in Zeiten von Corona sich die Qualität von Trauerfeiern verändert dadurch auch? Also, dass sie anders, aber nicht weniger intensiv ist?
Also das ganz Schwierige ist, glaube ich, es gibt manchmal sehr junge Menschen, wo 200 Leute zu einer Beerdigung kommen. Und da ist es natürlich ganz schwierig, dass das im Moment nicht stattfinden kann. Aber die meisten Menschen, die älter geworden sind, haben sowieso nicht mehr so sehr viele Angehörige und Freunde. Und die ich jetzt hatte, waren alle so. Wobei es bei einer Beerdigung auch so war, dass wirklich jemand, der seine Frau in der Reha ganz lange quasi in Isolation gepflegt hat tagsüber, da hatten wir noch eine Trauerfeier am Sarg, also vor dem 16. März. Und da hatten wir jetzt die Beisetzung und der hat tatsächlich alle abgestellt, war also mit der Mitarbeiterin vom Friedwald und mit mir ganz allein. Und das war aber auch ein für mich sehr berührendes Erlebnis, weil wir gerade auf dem Weg quasi nochmal ganz viel aus dem Leben durchgegangen sind. Also auf dem Weg vom Parkplatz oder vom Treffpunkt bis zu dem Grab. Und das Entscheidende ist für mich, dass die Kommunikation nicht abbricht.
Ja, ich danke
Ihnen. Es geht um Erzählen und Reflektieren dessen, was man erzählt und es dann zu verstehen. Was ich als sehr schwierig empfinde, ist, dass halt im Moment erlebe ich keine Trauergespräche mehr, also nur noch am Telefon. Also das geht ja noch. Ich habe mit einer Witwe telefoniert und eine Beerdigung vorbereitet, die dann auch stattgefunden hat und wo die Rückmeldung auch sehr positiv war. Aber es gibt halt nicht mehr diese Möglichkeit, jetzt zu viert oder fünft am Küchentisch zu sitzen und dann erzählt mal jede Tochter, was sie jetzt meint, was ihre Mutter am meisten glücklich gemacht hat. Und man entdeckt dann, Mensch, dass du da in diesen alten Urlaub da noch denkst, da wäre ich ja nun gar nicht drauf gekommen.
Ja, vielen Dank für Ihren Bericht, Herr Heinemann. Frau Rusner.
Man, ich finde, alle Anrufe bis jetzt waren unglaublich kluge Beiträge und haben immer so eine Facette beleuchtet. Und ich denke auch, dass das möglicherweise so ist, dass durch unsere Gefühle, die wir im Moment haben, also diese Bewertung des Lebens, das als kostbar oder als kostbarer wahrgenommen wird vielleicht als sonst im normalen Trubel des Lebens, dass das dazu führt, dass auch viele Dinge intensiver wahrgenommen werden und vielleicht auch tröstlicher wahrgenommen werden, aber vielleicht eben auch intensiver, und ich kann da eigentlich nur zustimmen.
Ja, ich danke Christian Heinemann aus Oldenburg sehr herzlich für seinen Anruf. Und am Telefon ist Frank Gottsand aus Wolfenbüttel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Schön, dass ich da doch noch reingekommen bin. Ich habe zwei Anliegen zu der Corona-Geschichte. Das erste ist, obwohl ich auch ein Medienschaffender war, viele, viele Jahre lang als Chefredakteur, übe ich mich im Moment in Medien, ja, Abstinenz, weil ich kann es nicht mehr ertragen, auf fast allen Sendern, ganz schlimm ist es im Fernsehen, nur Corona zu hören. Also selbst beim Frühstück morgens, wenn ich meine Frau verabschiede, wenn sie zur Arbeit geht, wir lassen es einfach aus, weil wir es wirklich nicht mehr hören können. Aber das ist jetzt nur so am Rande. Seit Oktober vergangenen Jahres bin ich krankgeschrieben. Ich habe einen sehr, sehr schlimmen Burnout gehabt oder habe ihn noch. Was mir im Moment sehr schwer fällt, ist diese unendliche Einsamkeit. Ich habe zwar einen Hund, mit dem ich auch wirklich täglich spazieren gehe, aber unsere Runden, die wir laufen, wo wir normalerweise den einen oder den anderen begegnen, da ist nichts mehr, gar nichts mehr. Ich war letztens einkaufen. Ich habe meinen Wagen eine Rolltreppe oder auf die Rolltreppe gesetzt. Die Rolltreppe war leer, außer dieser Wagen. Das habe ich auch mal fotografiert. Also was mir wirklich schwerfällt, wo ich auch sehr dran zu knapsen habe, dass diese unendliche Einsamkeit. Hätte ich meine Familie nicht, also meine Frau, meine Co-Tochter, meinen Schwiegersohn und meine Co-Tochter, weil wir sind eine Patchwork-Familie, ich glaube, dann wäre es für mich sehr, sehr schwer.
Frau Rüssner?
Also da war natürlich die ganz richtige Beobachtung von Ihnen drin am Anfang, dass Sie den Medienkonsum einschränken. Und da war auch noch eine weitere wichtige Beobachtung, die ich auch sehr valide, also wichtig finde, das ist, dass Sie gesagt haben, gerade das Fernsehen macht sie, zieht sie so rein. Also das eine ist sozusagen, dass man die Dosis des Medienkonsums kontrolliert, dann was macht man und welches Medium, also ein visuelles oder höre ich zum Beispiel nur zu. Und tatsächlich ist es für viele Personen so, dass sie mit dem Hören die Intensität etwas runterdimmen können, während Bilder halt einfach wirklich sehr schnell wirken. Und auch das sollte man beachten. Also immer die Maßgabe, ich schaue mal, was mir gut tut und wie viel mir gut tut und in welcher Art mir was gut tut. Und es kann dann eben sein, dass ich eben 5 Minuten am Abend noch die Nachrichten höre. Oder um 12 oder wie auch immer, wann ich halt das Gefühl habe, dass das für mich besser passt. Zum Thema Einsamkeit, ja, das ist natürlich ein Thema, weil uns diese ganzen klitzekleinen Begegnungen unter Tag auch fehlen. Sie haben Ihre Familie, aber ich kann nur zu dem zurückgehen, was Sie vorher gesagt haben. Es ist ganz wichtig, dann aktiv zu werden und zu gucken, wer aus meiner Vergangenheit ist jemand, den ich gerne kontaktieren möchte, wer könnte hilfreich sein, mit wem möchte ich wieder Kontakt haben und es dann ganz, ganz aktiv zu machen und sich auch Zeiten vorzunehmen und zu sagen, ja, wollen wir denn einfach morgen und übermorgen und in diesen Intervallen miteinander telefonieren oder wollen wir uns über das Internet verabreden, sodass wir uns auch sehen können. Also auch das ist, finde ich, eine große Ressource, die wir halt auch systematisch nutzen müssen und halt, wenn sie nicht gegeben ist, also weil man mit der Familie zusammen hat, auch aktiv angehen muss und suchen muss und herstellen muss. Nun ist ein Burnout natürlich was kann man ja zum Formenkreis von den milden Depressionen stecken, da geht einem gerade die Energie ab, um was zu machen. Und das macht es natürlich sehr schwierig, wenn sozusagen das eins der Probleme ist, dass ich keine Energie habe, um jemanden anzurufen. Da wäre halt wiederum die Frage, haben Sie jemanden, der Sie unterstützen kann, dass Sie das aktiv angehen, der mit Ihnen das durchgeht? Vielleicht müssen Sie sich halt einfach kleine Vorgaben machen, zum Beispiel zu sagen, also ich werde am Vormittag und einmal am Nachmittag jeden Tag jemanden kontaktieren, alte Freunde, bekannte Familienmitglieder und nicht gleich wieder denken, das muss perfekt sein, ich muss hier toll durchkommen. Also wir müssen auf der anderen Seite von dieser Krise überleben und gesund ankommen und unsere Familienbeziehungen und Freundesbeziehungen intakt halten. Perfekt muss es nicht sein.
Herr Gottsand?
Ich habe das für mich so abgelegt unter dem Thema Kontakthygiene. Genau das, was Sie gerade sagen, mache ich auch. Das heißt, also, ich gehe schon aktiv über Telefon die Kontakte an, die ich so habe. Keine Frage. Wir machen auch viel FaceTime. Aber wissen Sie, mir persönlich, ich lebe tatsächlich von Kontakten, von diesen Kontakten. Sehen, anfassen, riechen, hören. Und dann kurz, was Sie vorhin sagten, einfach diese Mini-Begegnung, einfach kurz Hallo sagen, mich freuen, dass es der alte Mann, der 76-Jährige mit seinem kleinen kranken Dackel trotzdem noch rausschafft. So, die sehe ich jetzt seit über einer Woche nicht mehr. Das ist so etwas, ich gebe es zu, das fehlt mir sehr.
Ja, das ist auch gut, dass Sie das erkennen, dass es Ihnen fehlt. Also ich denke, das würden viele, viele Leute auch so sehen, dass ihnen das fehlt, aber im Moment ist es halt nicht möglich für eine begrenzte Zeit. Und jetzt kommt es darauf an, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Eine andere Option gibt es ja jetzt gar nicht für den Moment. Aber was natürlich wichtig ist, Sie haben ja immer noch Entscheidungsmöglichkeiten. Also jetzt weiß ich, nehmen wir mal den alten Mann mit dem kranken Dackel. Vielleicht können Sie herausfinden, wo er wohnt, oder Sie wissen den Namen und können irgendwie eine Nachricht hinterlassen. Also ich vermisse Sie beim Gassi gehen und ich hoffe, es geht Ihnen gut. Und also es gibt da auch andere Methoden, dann nochmal mit umzugehen, auch wenn es nicht die beste ist für den Moment natürlich. Also wir wünschen uns alle was anderes.
Es gibt ja auch viele, die verabreden sich und dann zum Fenster-Talk, also dass man sich wenigstens ja. noch sieht auf Entfernung, aber eben dann doch von Angesicht zu Angesicht reden kann. Das ist ja auch eine Variante, ne?
Ja, oder über die Straße. Also.
Oder über die Straße rufen, genau.
Also es gibt da noch ungeahnte Möglichkeiten und der menschlichen Kreativität ist eigentlich selten eine Grenze gesetzt.
Hm. Ja, Herr Gotzand, herzlichen Dank für Ihren Anruf und Grüße nach Wolfenbüttel. Es sind noch viele Mails gekommen, auch gerade wo nochmal das Thema Arbeitsplatzverlust oder drohender Arbeitsplatzverlust angesprochen wird und viele das natürlich auch als große Bedrohung sehen, dass sie fragen, wie geht das eigentlich weiter nach der aktuellen Krise?
Ja, das ist eine Frage, die sich wirklich auch alle stellen, glaube ich, mit unterschiedlicher Dringlichkeit natürlich. Also wenn ich meinen Arbeitsplatzverlust habe oder wenn ich vielleicht Chef einer Firma bin und mir Sorgen mache, wie ich mit meinen Mitarbeitern durch die Krise komme, das ist eine ganz große Belastung, auch außerhalb von Corona-Zeiten. Also die Sorge um den Arbeitsplatz, da geht es ja um Sicherheit, um das Geld, um die Möglichkeit, so weiterzuleben, wie ich jetzt lebe. Und im Wesentlichen, wenn Sie es anschauen, gibt es ein paar Strategien. Das eine ist zu überlegen, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich? Was kann ich jetzt, gibt es was ich in dieser Zeit tun kann? Und wenn ich zum Beispiel, ich glaube am Wochenende in der Süddeutschen, habe ich gelesen über jemand, der einfach seinen Blumenladen auf Auslieferung umgestellt hat mit Blumensträußen, wo man sich zwar für jemanden einen Blumenstrauß wünschen kann, aber nicht genau entscheiden kann, was da drin ist, sodass das ein echter Überraschungsstrauß wird. Und das ist auch was so aus der Not geboren wird. Das ist natürlich kein Ersatz für die möglichen finanziellen Einbußen, aber es ist etwas, was ich tun kann. Also es ist wichtig, im Handeln zu bleiben, um mir zu überlegen, was kann ich tun? Was kann ich tun, wenn es so ausgeht? Was kann ich tun, wenn es anders ausgeht? Das ist ein Punkt, also im Handeln zu bleiben. Der andere Punkt ist aber, mir zu auch eine gewisse Demut. Die Situation ist wirklich sehr schwierig und unklar in vielerlei Hinsicht. Also es gibt sicher auch keine Experten dafür, wie es jetzt weitergeht, sondern wir leben alle auf kurze Sicht im Moment. Und das muss man annehmen. Und annehmen ist eine ganz schwierige Sache. Also steht so ein bisschen im Gegensatz zu dem aktiven Angehen. Aber das Annehmen bedeutet, ich muss akzeptieren, dass ich jetzt in dieser momentanen Situation weniger weiß über das Leben, als ich sonst denke, dass ich weiß. Und ich kann bestimmte Dinge machen, mir überlegen, was ich dann mache in dieser Situation, wenn es so ausgeht und so ausgeht. Aber ich muss auch verhindern, dass mich das komplett in den Sog reinnimmt und muss die Situation in gewisser Weise akzeptieren. Und da wären wir jetzt tatsächlich wieder beim Trauerthema, denn akzeptieren, dass jemand nicht wiederkommt, ist eine ganz schwere Arbeit für viele Personen. Also es geht nicht so ganz einfach. Akzeptieren ist auch eine Eigenschaft, die wir nicht so üben in unserer Art, wie wir leben. Und trotzdem müssen wir das jetzt im Moment lernen.
Ich hatte noch eine Ergänzung, Frau Rosner, weil Sie sagten, das Handeln ist so wichtig. Ich hatte in der Vorbereitung der Sendung auch mal am Tellerrand geguckt, auch ein bisschen weg von Bewegung. Und da war auch noch mal gefunden, dass auch aus anderen Pandemien, Ebola und solche Dinge, auch viel gelernt wurde. Und das ist vielleicht auch noch mal eine wichtige Information, dass es dass unsere Existenzängste, es ist ja interessant, diese ganze Krise durchzieht ja alle. Und dementsprechend auch noch mal zu schauen, wie realistisch ist denn meine Angst da tatsächlich und sich da vielleicht vielleicht auch nochmal Hilfe holen. Und ich dachte dabei, dass man nicht nur im Handeln bleibt, sondern vielleicht auch in der Kommunikation und im Reden. Denn viele Bürgertelefone in den Städten, viele also Telefonseelsorgen beispielsweise auch von kirchlichen Trägern, bleiben ja offen. Es gibt eine Hotline des Berufsverbandes der deutschen Psychologinnen und Psychologen, wo man vielleicht solche Ängste auch mal besprechen kann, weil man die ja auch nicht in der Familie ausdiskutieren will, weil die ganze Familie vielleicht dann auch belastet ist. So dass ich gerne diesen Aspekt um des Miteinandersprechens auch auf 2 Meter Abstand oder telefonisch ist das ja noch möglich. Und das unterstützt uns vielleicht auch in dieser Zeit, dass wir da das Miteinander nicht verlieren.
Einen Aspekt würde ich doch gerne auch nochmal ansprechen, weil es geht ja auch darum, sag ich mal, Strukturen zu bewahren, auch über die Krise hinweg zu retten. Und ich weiß von Ihnen, Frau Professor Graf, dass Sie nun auch viel Bewegungsprogramme machen, zum Beispiel auch für Kinder und mit Kindern, die auch, sag ich mal, nicht so gute gesundheitliche Startchancen haben. Wie machen Sie das? Halten Sie Kontakt mit denen? Geht das überhaupt im Moment?
Jetzt gerade, ja, das hatte ich vorhin ganz kurz im Nebensatz erwähnt. Wir betreuen die quasi online. Wir haben Sachen rausgesucht für die, die sie eben zu Hause auch machen können. Wir haben ihnen aber auch gesagt, sie sollen da gerne mal selber Videos drehen, wie sie sich bewegen und wir würden sie hinterher prämieren. Sie sollen zusammen kochen. Wir kontaktieren die einmal in der Woche als medizinische Sprechstunde, hören auch, wie es geht. Und der Dialog klappt überraschend gut, das Ganze. Also wir setzen das auch jetzt über die Ferien fort. Mehr oder weniger zur Freude der Familien, aber man kann auch so im Dialog bleiben. Herausfordernd wird es, wenn die Zeit sich deutlich verlängert. Dann werden wir nochmal anders denken müssen. Aber jetzt für diese paar Wochen im Moment geht das eigentlich ehrlich gesagt erstaunlich gut.
Viele haben uns auch geschrieben und haben gesagt, jetzt kommt es auch ein bisschen darauf an, so ein bisschen achtsamer zu sein, also auch mit sich selber. Vielleicht noch ganz kurz, Patientrezepte gibt es nicht, aber Frau Graf.
Ja, ich hatte mir das vorhin schon mal irgendwann notiert, als wir starteten, Frau Rosner, Sie bei Ihrem Thema Grübeln, dann dachte ich auch da ist es ja so, diese ganzen Achtsamkeitsübungen lassen ja auch Gedanken aneinander vorbeiziehen, ohne dass man sie sofort werten muss. Und da trägt viel Bewegung auch mit dazu bei, das umzusetzen. Aber es ist eben sehr viel mehr. Es ist eine Art der Einstellung, welche haben wir zu uns selber. Und Sie sprachen eben von der Demut. Da ist es natürlich ganz, ganz wichtig zu lernen, wie kommen wir gut durch diese Zeit? Wie lernen wir uns nochmal kennen in einer Zeit, in der vielleicht Toilettenpapierrollen und Küchenrollen gehortet werden und gehamstert werden? Wie hamstern wir denn Emotionen? Und was lernen wir dann für später daraus? Ne?
Frau Rüssner?
Kann ich nur zustimmen. Also Achtsamkeit ist ja nur eine Methode. Viele von uns praktizieren das sowieso im Alltag, würden das vielleicht gar nicht so nennen, Achtsamkeit, sondern eher als sich auf sich gucken, die Dinge so zu machen, dass ich bei der Tätigkeit bin, die ich jetzt mache. Und vorher beim Sport ist eben auch gekommen. Also immer dann, wenn ich Bewegungen mache oder vielleicht sogar komplexere, wie eben die Tanzschritte oder sowas, dann bin ich in dem Moment, weil sonst würde ich ja über meinen Fuß drüber fallen oder sowas. Und ich bin und das ist auch eine gewisse Achtsamkeit und die hilft mir eben beim Grübeln, aber es hilft auch sozusagen die Stimmung stabil zu halten und ist sicher auch was einem für spätere Krisen, da werden wir ja alle im Leben noch mehr haben, auch wenn Corona dann vorbei ist, so ein bisschen einen Erste-Hilfe-Koffer auszustatten.
Sozusagen einen großen Werkzeug. Koffer sich zu packen, mit dem man dann auch nachher gut durch die Zeit kommt. Wie gehen wir um mit Trauer, Traurigkeit? Was können wir selber tun, um auch das Gefühl zu haben, der Situation nicht ausgeliefert zu sein, das Leben weiter zu gestalten? Dank allen Hörern, die uns angerufen haben, die uns gemeldet haben. Dank unseren Studioexpertinnen, Frau Professor Rita Rosner, sie ist Leiterin der klinischen und biologischen Psychologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und Frau Professor Christine Graf vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften der Deutschen Sporthochschule in Köln. Gleich gibt es hier aktuelle Berichte aus der Redaktion Umwelt und Verbraucher.